wie wird es zukünftig gehen, wenn wir doch manchmal den Eindruck haben, dass unsere Welt im Chaos enden könnte. Nun ist es interessant, wenn wir die letzten 50, 60 Jahre anschauen, wenigstens in der westlichen Welt, dann war die Stimmung, wie die Zukunft herauskommen würde, sehr, sehr verschieden. Ende der 60er Jahre, Anfang der 70er Jahre herrschte ein ganz, ganz großer Zukunftsoptimismus. Das hing ein bisschen auch mit den Hippies zusammen. Power, Flower, Love und so weiter. Man hatte wirklich den Eindruck, dass man die wichtigsten Probleme der Welt in den Griff bekommt und dass man einer friedlichen Welt entgegengehen würde. Das kippte dann Ende der 70er Jahre, Anfang der 80er Jahre, da kippte die ganze Atmosphäre und es machte sich plötzlich ein unglaublicher Zukunftspessimismus breit. Es gab damals den Slogan No Future, keine Zukunft, No Hope. Es gab einen sogenannten Club of Rome, den gibt es übrigens heute noch, hat heute nur nicht mehr so große Bedeutung. Aber das waren einige Wissenschaftler, es waren einige Fachleute, die sich intensiv mit der Zukunft auseinandersetzen würden und sie prognostizierten eine sehr düstere Zukunft. Man redete damals davon, dass die wichtigsten Rohstoffe, allen voran das Öl, bis ans Ende des letzten Jahrhunderts ausgehen würde. Man rechnete mit einer Bevölkerungsexplosion. Man sprach damals schon von ungefähr 10 Milliarden Menschen mit allen Konsequenzen, dass das mitbringen könnte. Man rechnete ohne weiteres mit einem dritten Weltkrieg. Und weil damals aufgerüstet wurde und es viele Atomwaffen gab, konnte man sich auch einen atomaren Schlagabtausch vorstellen. Ich kann mich erinnern, dass Fachleute gesagt haben, mit allen Waffen, die es damals gab, hätte man den blauen Planeten ungefähr 3 bis 3,5 Mal in die Luft sprengen können. Dann kam das Jahr 1989. Ein ganz wichtiges Jahr. Der Ostblock löste sich auf. Der Kommunismus wenigstens in der Sowjetunion schien überwunden zu sein und es machte sich plötzlich wieder ein Zukunftsoptimismus breit. Ich kann mich gut erinnern, 1990, das war ein Jahr des Friedens, es war ein Jahr der Hoffnung, man hatte den Eindruck, doch jetzt lösen wir die Probleme, alles rückt irgendwo zusammen und wir werden es irgendwie schaffen, als Menschen auf unserer Erde zu leben. Dann folgte der erste Irakkrieg. Dann diese schreckliche Krise in Jugoslawien, dieser furchtbare Krieg. Und ich denke, spätestens seit dem 11. September 2001 wissen wir alle, wir sitzen auf einem Pulverfass. Es könnte jederzeit in Europa Terroranschläge geben, gab es ja schon, denken Sie daran, London und Madrid und an anderen Orten. Und am Anfang war es so, dass diese Terroranschläge weit auseinander lagen. Und dann gab es eine Zeit, da war es unglaublich eng. Dauernd hat man wieder was gehört von Anschlägen, die geschehen sind. Dann 2008 die Bankenkrise, dann die Eurokrise. Und im Moment leben wir wirklich in einer unglaublich unsicheren Zeit. Ein deutscher Journalist, Markus Spieker, hat vor kurzem gesagt, die Welt ist so unsicher geworden, wie sie seit Jahrzehnten es nicht mehr gewesen ist. Und das bestätigen auch andere Fachleute. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich sage Ihnen ganz offen, wenn ich mir das alles so vorstelle, dann könnte ich mir vorstellen, dass die Welt tatsächlich im Chaos enden wird. Aber ich bin sicher, bevor alles zusammenfällt, bevor alles im Chaos verändern wird, wird Jesus Christus in Herrlichkeit wiederkommen. Und das Wunderbare wird sein, er wird diesem Chaos tatsächlich ein Ende setzen. Jetzt weiß ich es nicht, vielleicht sitzen heute kritische Menschen unter uns, das würde mich natürlich freuen, weil wenn sie kritisch sind, dann tauchen ein paar Fragen auf. Und zum Beispiel die erste Frage, die unweigerlich auftaucht, lautet, woher weißt du, dass Jesus wiederkommt? Nun, es ist interessant, in den 260 Kapiteln des Neuen Testamentes steht ungefähr 300 Mal etwas von der Wiederkunft Jesu. Ich weiß nicht, ob Sie das wissen, Jesus selber hat oft über seine Wiederkunft geredet, am deutlichsten im Matthäusevangelium Kapitel 24. Und ich ermutige Sie, wenn Sie vielleicht noch nie die Bibel gelesen haben oder schon lange nicht mehr die Bibel gelesen haben, dann nehmen Sie mal wieder eine Bibel hervor, vielleicht haben Sie eine Traubibel oder eine Konfirmandenbibel, und lesen Sie einmal Matthäus Evangelium Kapitel 24. Wenn Sie keine Bibel haben, dann dürfen Sie auf irgendjemanden mit dieser Kirche zugehen, wir werden Ihnen eine Bibel schenken. Aber lesen Sie mal wieder Matthäus Evangelium Kapitel 24. Jesus redet hier so in groben Zügen, was in Zukunft auf uns zukommen wird. Jetzt wenden Sie vielleicht ein, ja, blickte Jesus denn überhaupt in die Zukunft? Ich meine, es war für Jesus damals relativ leicht zu sagen, ich komme wieder, aber blickt Jesus überhaupt in die Zukunft? Und es ist sehr interessant, wie er diese Rede in Matthäus 24 eingeleitet hat. Man nennt es übrigens auch die Endzeitrede von Jesus. Jesus war nämlich mit seinen Jüngern zusammen im Tempelbezirk. Sie verließen diesen Tempel und dann schauten die Jünger dieses wunderbare Gebäude an, fingen an zu staunen und sagten, Jesus, was ist das doch einfach für ein gewaltiges Gebäude? Und darauf antwortete Jesus, pass einmal gut auf, es wird kein Stein auf dem anderen bleiben, dieser Tempel wird absolut und komplett zerstört werden. Diese Aussage machte Jesus im Jahre 33 nach Christus, und Sie müssen wissen, für einen Juden war das damals absolut hirnrissig, weil der Tempel, das war ein gewaltiges Gebäude mit Marmorplatten, mit einer Goldkuppe, es war das Haus des lebendigen Gottes und es war keine Frage, selbstverständlich wird Gott dieses Haus schützen. Und jetzt sagt Gott, passt einmal auf, der Tempel wird komplett zerstört werden, es wird kein Stein auf dem anderen bleiben. Knappe 40 Jahre später machten die Juden einen Aufstand gegen die römische Besatzungsmacht. Dieser Aufstand wurde blutig niedergeschlagen und in diesem Zusammenhang, im Jahre 70, wurde der Tempel komplett zerstört. Das Einzige, was übrig geblieben ist, ist die Klagemauer. Aber wenn Sie nach Jerusalem gehen, dann merken Sie ganz schnell, die Klagemauer ist nicht eine Mauer des Tempels, sondern es ist eigentlich die Stützmauer des Tempelberges. Das heißt, das, was Jesus damals vorausgesagt hat, hat sich wortwörtlich erfüllt. Und Jesus wollte damit sagen, genauso wie sich diese erste Prophezeiung erfüllt, wird sich auch alles andere erfüllen, was er in Matthäus 24 vorausgesagt hat. Jetzt können Sie natürlich kritisch einwenden, ja, vielleicht ist ja das Matthäus-Evangelium nach 70 geschrieben worden. Das heißt, man hat quasi ein historisches Ereignis als Prophetie in den Mund von Jesus hineingelegt, aber ich kann Ihnen sagen, auch das ist nicht möglich. Es gilt allgemein als gesichert, dass das Matthäus-Evangelium zwischen 50 und 60 geschrieben worden ist, also eindeutig vor diesem Ereignis der Zerstörung des Tempels. Es ist Voraussage, Jesus blickt in die Zukunft. Und darum glaube ich dem, was Jesus hier sagt, auch im Blick auf die Zukunft. Damit kommen wir zum Zweiten, wann kommt Jesus wieder? Auf diese Frage gibt uns die Bibel unterschiedliche Antworten. Zunächst einmal sagt Jesus, den Tag und die Stunde kennt niemand, als nur der Vater im Himmel. Mit anderen Worten sagt Jesus hier, wir dürfen uns kein Datum errechnen, wir dürfen über kein Datum spekulieren, wir kennen einfach das Datum seiner Wiederkunft nicht. Leider gab es immer wieder Gruppierungen, die trotzdem spekuliert haben. Die bekanntesten kennen Sie vielleicht auch, das sind die Zeugen Jehovas. Die Zeugen Jehovas haben mehrmals gesagt, dann und dann wird Jesus wiederkommen, aber sie haben sich geirrt, man darf kein Datum errechnen. Und ich kann Sie nur bitten, wenn irgendwann einmal jemand zu Ihnen kommt und sagt, du, ich kenne das Datum, ich weiß, wann Jesus wiederkommt, glauben Sie es bitte nicht, es ist in jedem Fall eine Sekte. Also das Datum kennen wir nicht. Aber dann hat Jesus noch etwas gesagt. Er hat nämlich gesagt, am Ende der Zeit wird es Zeichen geben, die darauf hindeuten, dass er bald wiederkommen wird. Die Bibel spricht von Geburtswehen. Sie wissen, was Geburtswehen sind. Wenn eine werdende Mama Geburtswehen hat, dann weiß man, das Kind wird bald auf die Welt kommen. Man weiß noch nicht das Datum, wann es sein wird, aber man weiß, es wird nicht lange gehen und das Kind wird geboren. Und so hat Jesus gesagt, vor seiner Wiederkunft wird es Zeichen geben, die darauf hindeuten, dass er bald wiederkommen wird. Und ich möchte Ihnen mal einige dieser Zeichen zeigen und Sie werden gleich staunen, weil sie sich tatsächlich vor unseren Augen erfüllen. Das erste Zeichen, Jesus sagt, ihr werdet hören von Kriegs- und Kriegsgeschrei. Es muss so geschehen, aber es ist noch nicht das Ende. Jesus sagt also, gegen Ende der Zeit wird es trotz allen Bemühungen der Politiker, und bitte, ich bin dankbar, dass Politiker sich um einen Frieden bemühen, aber es wird trotzdem keinen Weltfrieden geben. Im Gegenteil, es wird immer mehr Kriege geben. Sie können jetzt einwenden und sagen, ja, Kriege hat es schon immer gegeben, das ist richtig. Aber Jesus will hier sagen, gegen Ende der Zeit wird es immer mehr Kriege geben. Und es ist schon sehr interessant, dass sich das vor unseren Augen erfüllt. Wenn wir nur die letzten 30 Jahre anschauen seit der Wende, dann kann man sagen, dass die zwischenstaatlichen Kriege ungefähr gleich geblieben sind. Aber die innerstaatlichen Kriege, also die Kriege innerhalb von einem Jahr, einem Land, haben massiv zugenommen. Das heißt, wenn man das zusammenlegt, kann man sagen, es gibt heute mehr Kriege als vor 30 Jahren. Jetzt könnte man sagen, gut, das sind nur 30 Jahre. Interessant ist es nun, wenn wir die letzten 100 oder 150 Jahre anschauen. Die Humboldt-Universität hat eine Untersuchung gemacht und sie hat Folgendes festgestellt. Zwischen den beiden Weltkriegen gab es 17 bewaffnete Konflikte. Während des Kalten Krieges gab es 31 Kriege, in den 1990er Jahren gab es 36 Kriege und dann haben sie das mal hochgerechnet und haben gesagt, in den letzten 100 Jahren sind im Durchschnitt jedes Jahr etwa 2% mehr Kriege gewesen als im Jahr vorher. Natürlich gab es Schwankungen, ist ja keine Frage, aber wenn man einfach so eine Linie zieht, jedes Jahr etwa 2% mehr Kriege seit 100, 150 Jahren nach der Humboldt-Universität. Interessant. Und Jesus hat gesagt, wenn das geschieht, ist das ein Zeichen, dass er bald wiederkommen wird. Ein zweites Zeichen, Jesus sagt, es wird Hungersnöte geben. Ich habe hier einen Artikel aus dem Tagesanzeiger mit der Überschrift «Weltweit drohen Unruhen wegen Hunger». In der gleichen Ausgabe stand ein weiterer Artikel geschrieben, darin stand geschrieben, dass man damit rechnet, dass so in den nächsten Jahren 40 Länder eine landesweite Hungersnot erleben werden. Tagesanzeiger. Jesus hat es vorausgesagt. Und er hat gesagt, wenn das passiert, ist das ein Zeichen, dass er bald wiederkommt. Dann sagt Jesus weiter, es wird Erdbeben geben, hier und dort. Hier spricht Jesus von Naturkatastrophen. Und mal ganz ehrlich, so die Eltern unter uns, haben wir nicht den Eindruck, dass es heute mehr Umweltkatastrophen gibt, als noch vor 30, 40 Jahren. Hurrikans oder Trockenheiten oder Erdbeben oder Überschwemmungen und so weiter, haben wir nicht den Eindruck, mindestens subjektiv, es könnte mehr sein. Nun, subjektiv haben wir diesen Eindruck, die Frage ist nur, stimmt es objektiv? In einem weiteren Artikel, ebenfalls im Tagesanzeiger, Überschrift, jedes Jahr mehr Naturkatastrophen, UNO-Studie belegt es. Und dann steht geschrieben, Erdbeben, Überschwemmungen, Wirbelstürme, Jahr für Jahr nimmt die Zahl der Naturkatastrophen um ungefähr 6% zu. Also das, was wir subjektiv empfinden, entspricht offensichtlich auch der Objektivität. Dann sagt Jesus weiter, gegen Ende der Zeit wird es zum großen Abfall kommen vom christlichen Glauben. Und sehen Sie, auch das erfüllt sich wenigstens in der westlichen Welt. In Deutschland treten Jahr für Jahr Tausende und Abertausende von Menschen aus den Großkirchen aus. Auch in der Schweiz treten viele Menschen aus den Großkirchen aus. Viele Menschen haben eine Patchwork-Religion. Sie wissen, was eine Patchwork-Familie ist, zusammengewürfelt. Und sie haben ganz viele eine Patchwork-Religion, ein bisschen Buddhismus, ein bisschen Esoterik, ein bisschen Christentum, gut geschüttelt. Ich war vor einigen Jahren mit einem Team von Theologiestudierenden unterwegs. Sie bekamen einen Auftrag, sollten eine Meinungsumfrage machen. Und da gab es eine ganz einfache Frage, nämlich, wer war Jesus Christus? Ich sage nicht, ich war so erschüttert, als die jungen Leute zurückgekommen sind und mir gesagt haben, 2 oder 3 Personen. Und bitte, es war in einer Schweiz, es war im Dorf, haben gesagt, wir haben den Namen Jesus noch nie gehört. Jesus hat es vorausgesagt und hat gesagt, wenn das geschieht, ist das ein Zeichen, dass er bald wiederkommen wird. Neben diesen negativen Zeichen gibt es dann noch ein positives Zeichen. Jesus sagt nämlich, und das Evangelium wird gepredigt auf der ganzen Welt und dann kommt das Ende. Jetzt ist es interessant, wenn wir dieses Zeichen anschauen, das Evangelium wird überall gepredigt. Und wenn wir das letzte Zeichen anschauen, großer Abfall vom Glauben, dann hat man doch den Eindruck, irgendwie widerspricht sich das. Oder? Also entweder gibt es doch Abfall oder überall wird das Evangelium verkündigt. Aber genau das geschieht vor unseren Augen. Durch die modernen Medien ist es heute ohne weiteres möglich, alle Menschen mit dem Evangelium zu erreichen. Ich sage ein paar Beispiele. In Saudi-Arabien ist es verboten, eine Bibel zu besitzen, als Einheimischer. Heute können Saudis in ihrer Muttersprache im Internet die Bibel lesen. In China, nach sorgfältiger Schätzung bitte der Regierung, die versuchen die Zahlen immer wieder ein bisschen zu drücken, entscheiden sich jeden Tag ungefähr 20.000 Menschen für ein Leben mit Jesus. Die wahrscheinlich größte Erweckung, die es im Moment gibt, also wo am meisten Menschen zum Glauben kommen, ist Iran. Moslems haben Träume von Jesus, Erscheinungen von Jesus und entscheiden sich für Jesus. Ein weiterer großer Aufbruch nach wie vor in Nepal. Also sie spüren, da geschieht etwas. Wenn man die letzten 30 Jahre anschaut, dann hat man den Eindruck, die christliche Mission hat einen Schub erlebt, wie es ihn in der Kirchengeschichte vielleicht noch nie gegeben hat. Noch einmal, durch die modernen Medien ist es ohne weiteres möglich, alle Menschen zu erreichen. Sie wissen vielleicht, Coca-Cola will, dass diese Generation, jeder Mensch auf dieser Welt, eine Cola getrunken hat. Und da ist es doch möglich, auch allen Menschen das Evangelium zu erklären. Ich sage nur nicht, dass passiert ist, aber es ist jederzeit möglich. Und interessant ist, Jesus sagt, wenn genau das passiert, dann wird Jesus wiederkommen in Herrlichkeit. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich sage Ihnen ganz ehrlich, wenn ich diese Zeichen anschaue, vor allem das letzte, dann habe ich wirklich den Eindruck, Jesus könnte jederzeit kommen. Und die Frage ist, sind wir bereit? Sind wir bereit, wenn er wiederkommt, sind wir bereit, ihm wirklich zu begegnen? Das ist die Frage. Und damit komme ich zum dritten, wie kommt Jesus wieder? Es ist heute Abend natürlich unmöglich, dass ich Ihnen das ganz detailliert erklären kann. Ich möchte es einfach mal so in ganz groben Zügen machen. Jesus sagt, wie er kommt, und zwar wie der Blitz vom Westen kommt und bis zum Osten leuchtet. Genau so wird Jesus Christus wiederkommen. Jesus will damit sagen, wenn er wiederkommt, werden ihn alle Menschen sehen. Nun gab es schon schlaue Leute, die haben gesagt, ja, wie soll das geschehen? Ich meine, wir wissen, die Erde ist rund. Jetzt gehen wir mal davon aus, Jesus kommt in Jerusalem auf den Ölberg. Wie sehen ihn die Leute von der anderen Seite? Na, hören Sie mal. Das schaffen ja sogar wir. Wenn irgendetwas passiert, Fußballweltmeisterschaft, können wir das gleich auf der ganzen Welt live mitverfolgen. Ja, glauben Sie wirklich, dass Gott das nicht kann? Und jetzt sage ich Ihnen noch etwas Hochinteressantes. Jesus hat nämlich gesagt, wenn er wiederkommt, wird es Menschen geben, die schlafen, und es wird Menschen geben, die wach sind. Und das hat er behauptet zu einer Zeit, wo man allgemein den Eindruck hatte, die Erde sei eine Scheibe. Jetzt müssen Sie aber im Klaren sein, es können nur gleichzeitig Menschen wach sein und schlafen, wenn die Erde eine Kugel ist. Leuchtet ein. Im Moment sind wir wach, andere schlafen. In 2-3 Stunden schlafen wir und andere sind wach. Und so werden immer einige schlafen und einige wach sein. Also Sie spüren, Jesus wusste natürlich schon damals, dass die Erde eine Kugel ist. Okay, das nur so wegen der Wissenschaftsfeindlichkeit der Bibel. Also Jesus Christus wird wiederkommen. Und dann wird er dem Chaos ein Ende setzen. Wenn er auf diese Welt kommt, wird als erstes Satan für 1000 Jahre binden und er wird ein 1000-jähriges Friedensreich aufbauen. Also das, was die Menschen trotz allen Bemühungen nicht geschafft haben, wird Jesus Christus schaffen. Für 1000 Jahre wird es absoluter Friede geben. Und dann noch etwas, am Anfang dieser 1000 Jahre wird es wiederum einen geistlichen Aufbruch geben. Das heißt, ganz, ganz viele Menschen werden sich für Jesus entscheiden, weil Satan sie nicht mehr davon abhalten kann. Also viele werden zum Glauben kommen an Jesus Christus. Und dann wird es 1000 Jahre gehen, die Menschen werden seine Größe sehen, seine Liebe, seine Herrlichkeit, seine Freundlichkeit. Und dann geschieht etwas, so steht das in der Bibel. Am Ende der 1000 Jahre wird Satan noch einmal ganz kurz losgelassen. Man kann sich fragen, warum ist das notwendig? Der Grund ist der, dass das Herz des Menschen heute ja mehrheitlich in Rebellion gegen Jesus steht. Und jetzt müssen Sie sich vorstellen, jetzt haben die Menschen dort 1000 Jahre lang Jesus erlebt. Seine Größe, seine Herrlichkeit. Und man könnte ja davon ausgehen, dass sich jetzt das Herz des Menschen verändert hat. Und jetzt wird der Teufel noch einmal ganz kurz losgelassen und er darf die Leute noch einmal verführen. Und dann geschieht das schier Unglaubliche, nämlich dass viele Menschen dann wieder von Jesus abfallen und dann wird deutlich, das Herz des Menschen hat sich nicht verändert. Es steht immer noch zu einem großen Teil in Rebellion gegen Jesus. Und dann kommt das Ende. Himmel und Erde werden vergehen. Ein weißer Thron wird aufgerichtet werden. Jesus selber wird sich auf diesen Thron setzen und dann kommt das jüngste Gericht. Ich weiß nicht, ob Sie das wissen, aber auch im Glaubensbekenntnis der Großkirchen ist von diesem Ereignis die Rede. Da heißt es, Jesus, der wiederkommt, zu richten die Lebenden und die Toten. So steht es im Glaubensbekenntnis der Großkirchen. Und dann wird Jesus jeden Menschen nach einem absolut gerechten, nach einem göttlichen Maßstab absolut richtig, er wird sie richten. Und dann sagt die Bibel, werden viele Menschen ewig verloren gehen, sie werden wirklich in die Hölle kommen. Ich weiß, dass man heute fast nicht mehr über die Hölle reden kann. Dass einige von Ihnen sagen, musst du jetzt ausgerechnet von der Hölle reden? Das ist doch irgendwie fast nicht zu glauben. Man muss sich das mal vorstellen, ein Gott der Liebe schickt Menschen in die Hölle. Ich meine, das ist ja unvorstellbar. Meine Freunde, das ist eine unglaublich schwierige Frage. Wie ist das möglich, dass ein Gott der Liebe wirklich Menschen in die Hölle schickt? Ich habe darüber mir viel Gedanken gemacht und ich möchte Ihnen das gerne heute ganz sorgfältig erklären. In einer vornehmen Gesellschaft kann man auch auf den christlichen Glauben zu sprechen. Ein Gast sagte zur Gastgeberin, ich höre, dass Sie Christin sind. Glauben Sie alles, was in der Bibel steht? Die Frau antwortet, ja, ich glaube alles. Der Mann fährt weiter und sagt, und sie glauben wirklich, dass es eine Hölle gibt. Die Frau sagt, ja, ich glaube, dass es eine Hölle gibt. Der Mann fährt weiter und sagt, und sie glauben, dass alle Menschen, die nicht im Buch des Lebens geschrieben sind, so wie das in der Bibel steht, in die Hölle kommen. Glauben Sie das wirklich? Die Frau nimmt ihren ganzen Mut zusammen, sagt, ja, das glaube ich. Da geht der Mann quer durch den großen Saal. Auf der anderen Seite ist ein Vogelkäfig, er öffnet ihn, nimmt den Vogel heraus, geht damit zu einem Schmiede, zu einem offenen Feuer und will den Vogel hineinwerfen. Als das diese Frau sieht, ruft sie, halt, was machen Sie da? Dieser arme Vogel. Ha, lacht der Mann. Sehr eigenartig, oder? Ihnen tut dieser kleine Vogel leid, weil ich ihn ins Feuer werfen will und sie glauben wirklich, dass ein Gott der Liebe Millionen und Abermillionen von Menschen in die Hölle schickt, das wäre wirklich ein komischer Gott der Liebe. Für einige Augenblicke war es mucksmäuschenstill, aber dann antwortete die Frau und sagte, sie irren sich. Gott schickt niemanden in die Hölle, da laufen wir selber hin. Und ich sage Ihnen, die Frau hat recht. Gott will nicht, dass ein Mensch in die Hölle kommt. Die Bibel sagt, Gott will nicht, dass ein Mensch verloren geht. Gott will, dass alle Menschen in den Himmel kommen. Die Bibel sagt klipp und klar, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Aber da gibt es ein ganz großes Problem und das ist die Sünde. Sehen Sie, Gott hat uns wunderbare Gebote gegeben, zum Beispiel die 10 Gebote. Jetzt stellen Sie sich einmal vor, jeder Mensch würde die 10 Gebote hundertprozentig halten. Wir hätten ein Stück Paradies auf dieser Erde, wir hätten den Himmel in dieser Welt. Und jetzt ist es so, jedes Mal, wenn wir ein Gebot Gottes übertreten, schaden wir der Schöpfung Gottes. Wir schaden anderen Menschen. Wir schaden uns selber, wir schaden dem, was Gott geschaffen hat. Und genau dafür muss uns ein heiliger, gerechter Gott bestrafen. Sonst wäre er nicht heilig und er wäre nicht gerecht. Aber jetzt sage ich Ihnen noch etwas. Gott muss uns nicht nur bestrafen, weil er heilig ist, sondern auch, weil er Liebe ist. Ich weiß nicht, ob Sie das mir jetzt folgen können. Aber Gott muss uns auch bestrafen und zur Rechenschaft ziehen, weil er Liebe ist. Und jetzt bitte ich Sie, denken Sie mal vom Opfer her. Wissen Sie, wir denken immer vom Täter her. Aber denken Sie mal vom Opfer her. Wenn jemand jemandem etwas Böses tut und Gott liebt dieses Opfer, dann muss er doch den Täter dafür bestrafen. Sonst würde das Opfer ja nicht lieben. Ich zeige Ihnen das an ein paar Beispielen. Die Bibel sagt, Ehre Vater und Mutter. Ist das ein gutes Gebot? Ein hervorragendes Gebot. Es bedeutet für Kinder wie dich, Teenager, es bedeutet, dass sie den Eltern gehorchen. Als Erwachsene bedeutet es nicht mehr, den Eltern zu gehorchen, aber es bedeutet, die Eltern zu ehren und zu achten und sie eben nicht einfach abzuschieben irgendwo zum alten Eisen. Und jetzt überlegen Sie mal, wie viele Eltern leiden an ihren Kindern, an den frechen Teenagern, an den unmöglichen Jugendlichen oder an den erwachsenen Kindern, weil die Kinder sie einfach allein lassen, irgendwo abschieben, sie nicht mehr besuchen und die Eltern sind total allein, sind einsam und leiden darunter. Und jetzt versetzen Sie sich mal in die Lage der Eltern. Wenn Gott diese Eltern liebt, muss er doch die Täter zur Rechenschaft ziehen. Oder die Bibel sagt, du sollst nicht töten. Jesus hat gesagt, nicht erst, wenn wir jemanden umgebracht haben, sind wir Mörder, sondern bereits, wenn wir jemanden hassen oder Groll gegen ihn haben oder wenn wir ihm irgendetwas Böses sagen, du Idiot, oder ihn wirklich verletzen. Darf ich Sie mal fragen, sind Sie schon mal so richtig verletzt worden? Wissen Sie, einfach so richtig, was so bis ins Tiefste einen Weh getan hat. Haben Sie das schon mal erlebt? Jetzt überlegen Sie, wenn Gott Sie liebt, dann muss er doch den Täter zur Rechenschaft ziehen. Und die Bibel sagt, du sollst nicht ehebrechen. Ich sage Ihnen, Ehebruch ist nun wirklich der Super-GAU. Ich weiß, wovon ich rede. Und Elian hatte als Teenager eine Freundin, deren Vater fremdgegangen ist. Und ich sage Ihnen, wir haben miterlebt, wie seine Frau dabei fast zugrunde gegangen ist. Sie hatte ein mangelndes Selbstwertgefühl, Depressionen. Sie hat das fast nicht ertragen. Die beiden Kinder, ihr Herz ist fast zerbrochen. Und ich sage Ihnen sogar, meine Tochter war bis ins Tiefste hinein erschüttert. Die ist einige Male zu mir gekommen und hat gesagt, Papa, wenn ich mal heirate, kann ich ja gar nicht sicher sein, dass mein Mann mir treu bleibt. Sie war bis ins Tiefste hinein erschüttert. Und jetzt frage ich Sie, soll Gott nun einfach zu einem Ehebrecher sagen, du, das ist überhaupt nicht schlimm, dass du die Ehe gebrochen hast? Es ist überhaupt nicht schlimm, dass du das Herz deiner Frau und deiner Kinder kaputt gemacht hast. Komm einfach in den Himmel. Wäre das Liebe? Du sollst nicht begehren, du sollst nicht neidisch sein. In einem arabischen Sprichwort heißt es, in der Jugend werden wir gequält vom Löwen der Leidenschaft, im mittleren Alter vom Tiger des Ehrgeizes und im Alter von der Hyäne des Geizes. Gehen Sie mal in die Seniorenheime. Schauen Sie sich einmal die Senioren an. Wie viele Menschen haben ein verbrämtes, verbittertes Gesicht? Warum? Weil man ihnen Schaden zugefügt hat und weil sie anderen Schaden zugefügt haben. Und wissen Sie, das Problem ist, wir alle sind nicht nur Opfer, das sind wir alle auch, aber wir sind in vielen Fällen eben auch Täter. Das heißt, wenn Gott heilig ist oder wenn Gott Liebe ist, dann muss er uns zur Rechenschaft abziehen für das, was wir gemacht haben. Aber jetzt kommt das Evangelium. Evangelium bedeutet gute Nachricht. Und die gute Nachricht lautet, Gott liebt sie. Gott hat Sehnsucht nach ihnen. Jemand hat mal gesagt, Gott hat Liebeskummer. Haben Sie schon mal Liebeskummer gehabt, so die jungen Leute? Oder wenn man Liebeskummer hat, hat man nur einen einzigen Wunsch. Man möchte immer mit dieser Person zusammen sein. Und so ähnlich geht es dem lebendigen Gott. Er hat Liebeskummer mit nach uns. Er möchte mit uns zusammen sein, Gemeinschaft haben, jetzt und dann für alle Ewigkeit. Damit er das aber kann, hat er das allergrößte Opfer gebracht, das man überhaupt bringen konnte, hat Jesus auf diese Welt gesandt und Jesus ist für unsere Schuld und Sünde am Kreuz gestorben. Vielleicht haben einige von Ihnen vor Jahren den Film Die Passion Christi gesehen. Ich kann mir vorstellen, dass manche von Ihnen den Film vielleicht eher so angeschaut haben, weil sie die Bilder nicht ertragen haben. Aber sehen Sie, in diesem Film wird sehr realistisch gezeigt, was Jesus wirklich erlebt hat. Wissen Sie, die Kreuzigungsszenen unserer Kirche, die sind viel zu schön. Man sieht ihn mit der Dornenkrone tief in seinem Haut. Das Blut läuft ihm über das Gesicht. Sein Leib blutig gepeitscht. Man hat ihm Nägel durch die Hände und durch die Füße geschlagen. Er hängt dort in einer unnatürlichen Art und Weise. Fieberdurst quälen ihn. Er ist dem Ersticken nahe. Bei jedem Atemzug weiß man nicht, ob er den nächsten Atemzug noch schafft. Und es gibt manche Fachleute, die sagen, diese Hinrichtungsart der Kreuzigung war etwas vom Schlimmsten, was der Mensch je erfunden hat. Aber ich sage Ihnen etwas. Die körperlichen Schmerzen, bei denen es uns so den Magen zusammenzieht, waren nicht das Schlimmste für Jesus. Sondern das Schlimmste für ihn war, dass er an diesem Kreuz hing, von seinem himmlischen Vater verlassen wurde. Er hängt dort und dann presst er aus seinen Lippen, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und ich sage Ihnen, Jesus hat das nicht leichtfertig gesagt, sondern er erlebte dort die tiefste Gottverlassenheit. Das können wir uns nie vorstellen. Er machte die Hölle durch. Hölle ist nichts anderes als der Ort, wo wir Gott einmal endgültig los sind. Und genau das hat Jesus über sich ergehen lassen, auch die Hölle. Ich sage Ihnen, er hat das nicht aus Spaß gemacht, ganz sicher nicht. Wissen Sie, noch einige Stunden vorher im Garten Gethsemane hat er mit seinem himmlischen Vater gerungen. Er hat gesagt, Vater, wenn es einen anderen Weg gibt, durch den die Menschen gerettet werden, als dass ich an dieses Kreuz gehen muss, dann lass bitte diesen bitteren Leidenskelch, so hat er das formuliert, an mir vorbeigehen. Aber nicht mein Wille soll geschehen, sondern dein Wille. Aber es gab keinen anderen Weg. Jesus musste dort ans Kreuz. Und weil das so ist, passiert jetzt Folgendes, wenn Jesus wiederkommt. Wenn Jesus wiederkommt, ist es nicht entscheidend, ob wir etwas anständiger oder weniger anständig gelebt haben. Natürlich freut sich Jesus, wenn wir anständig leben. Aber den Maßstab Gottes erreichen wir nicht. Wenn Jesus wiederkommt, ist es nicht entscheidend, ob wir etwas mehr oder weniger sündigen. Natürlich freut sich Jesus, wenn wir möglichst wenig sündigen, aber den Maßstab Gottes erreichen wir nicht. Wenn Jesus wiederkommt, ist nur eine einzige Frage entscheidend. Wie stand ich zu Jesus? Konnte mir Jesus die Sünden vergeben? War ich sein Eigentum? Gehörte ihm mein Leben ganz? Nur diese Frage ist entscheidend. Und darum hatte die Frau völlig recht, als sie sagte, Gott schickt niemanden in die Hölle. Da laufen wir selber hin, weil wir das Rettungsangebot Jesu nicht annehmen. Und nun sage ich noch etwas, und ich würde Ihnen das nicht sagen, wenn es nicht in der Bibel steht. Aber am jüngsten Tag wird Jesus die Menschen von sich wegweisen. Und er wird sagen, geht hinweg, ihr Verfluchten. Er wird das nicht mit einer hasserfüllten Stimme tun. Er wird das mit einer tränenerstickten Stimme tun. Er wird sagen, du, ich habe alles für dich getan. Er wird zu einigen sagen, ich habe dich immer wieder gerufen. Zu einigen wird er sagen, du bist in einem Alpha-Life-Kurs gewesen. Zu anderen wird er sagen, du warst bei Life on Stage. Bei anderen wird er sagen, du warst in einer solchen Veranstaltung. Du hast einen gläubigen Mann gehabt, eine gläubige Frau, gläubige Eltern, gläubige Kinder. Und ich habe dich immer und immer und immer wieder gerufen. Aber du hast nicht geantwortet. Und dann wird Jesus sagen, und jetzt kann ich nichts mehr für dich tun. Geh. Und dann kann ich mir vorstellen, wie die Leute wegschleichen und wie vielleicht der eine zum anderen sagt, hast du es gesehen? Ja, sagt der andere, die Hand, die uns wegwies, war durchbohrt von den schrecklichen Nägeln am Kreuz. Wir haben alles gewusst, aber wir haben es nicht gewollt. Es geschieht uns recht, dass wir ewig verloren gehen. Darum hatte die Frau recht, Gott schickt niemand in die Hölle, da laufen wir selber hin. Noch haben sie die Wahl. Noch ist Jesus nicht gekommen. Noch können sie sich für Jesus entscheiden. Ein sehr bekannter Referent hat jeweils gesagt, ihre Entscheidung ist nun entscheidend. Und sie sagen, ja, wie kann ich denn zu Jesus kommen? Wie kann ich mit Gott versöhnt werden? Die Bibel sagt, es ist nicht so schwierig. Sie müssen sich einfach einmal klar und eindeutig für Jesus entscheiden. Und schauen Sie, das macht man in einem einfachen Gebet. Und in diesem Gebet bekennt man zunächst einmal Jesus die Sünden. Die Bibel sagt, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist Jesus treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Und dann nehmen wir Jesus im Glauben in unser Leben auf. Wir laden ihn ein, in unser Leben hineinzukommen. Die Bibel sagt, alle Menschen, die Jesus in ihr Leben aufnehmen und an ihn glauben, werden Gottes Kinder. Das machen wir am einfachsten mit einem Stadtgebet. Kontaktgebet könnte man auch sagen. Man sagt, Herr Jesus Christus, dann habe ich Kontakt mit Jesus. Und dann betet man so in diese Richtung, kommt nicht auf die Worte an, dass ich sage, Herr Jesus, ich danke dir, dass du für meine Schuld und für meine Sünden am Kreuz gestorben bist. Ich komme jetzt zu dir. Ich bekenne dir meine Sünden und ich bitte dich, vergib mir meine Schuld. Und dann betet man weiter, Herr Jesus, und ich bitte dich, komm jetzt in mein Leben hinein. Mein Leben soll dir gehören von jetzt an und für immer. Und Jesus erhört ein solches Gebet. Er kommt durch den Heiligen Geist in unser Leben hinein. Er vergibt uns alle unsere Sünden. Wir werden Kinder des lebendigen Gottes. Gott wird unser himmlischer Vater. Das heißt, wir bekommen eine tiefe Liebesbeziehung zu Gott. Also nicht nur ein bisschen Religion, sondern erfahrbar. Und in dem Moment, wenn Jesus wiederkommt, sind wir bereit, ihm wirklich zu begegnen. Aber man muss sich einmal klar und eindeutig für Jesus entscheiden. Sehen Sie, in den 2000 Jahren des Christentums ist noch nie ein Mensch als Christ geboren worden. Das gibt es nicht. In den 2000 Jahren des Christentums ist noch nie ein Mensch durch die Taufe oder irgendein anderes Sakrament zum Christ geworden. In den 2000 Jahren des Christentums ist noch nie ein Mensch durch Kirchen- oder Freikirchenmitgliedschaft Christ geworden. Sondern in den 2000 Jahren des Christentums ist man nur Christ geworden, indem man eine klare und eindeutige Entscheidung für Jesus getroffen hat. Und ich frage Sie, haben Sie diese Entscheidung getroffen? Wenn nein, dann frage ich Sie, sind Sie bereit, heute zu diesem Jesus zu kommen, der am Kreuz für uns gestorben ist, der auferstanden ist, der lebt, der wiederkommt, aber dann nicht als Retter, sondern als Richter? Wissen Sie, wenn Jesus wiederkommt, werden ganz, ganz viele Menschen dabei sein, aus der ganzen Welt, weiße und farbige. Es werden Menschen dabei sein aus den verschiedensten sozialen Schichten. Es werden ganz arme Menschen sein, es werden Menschen sein in der Mittelschicht, es werden auch ganz reiche Leute sein. Es werden Menschen sein, die mehrheitlich zu ihrer Entscheidung für Jesus ein furchtbares Leben geführt haben. Und es wird Menschen geben, die fast immer nur ein gutes Leben geführt haben. Und man wird sich fragen, ja, was haben diese Leute eigentlich gemeinsam? Und sie haben etwas gemeinsam, sie haben sich alle einmal eindeutig und klar für ein Leben mit Jesus entschieden und sind verbindlich mit Jesus unterwegs. Sind Sie dabei? Wenn nein, oder wenn Sie jetzt unsicher sind, dann möchte ich Ihnen heute wieder eine Gelegenheit geben, sich für ein Leben mit Jesus zu entscheiden. Diejenigen, die jetzt schon mehrere Abende da waren, wissen, was kommt. Für die anderen möchte ich es noch einmal erklären. Ich finde das wunderschön, dass wir jeden Abend die Möglichkeit geben, dass Menschen Jesus eine Antwort geben können. Ich finde das wichtig in solchen Veranstaltungen, dass man nicht einfach sagt, machen Sie jetzt damit, was Sie wollen, sondern dass man bewusst die Leute auch ermutigt und einlädt. Und für viele ist das schon an vielen Orten zu einer großen Hilfe geworden. Ich werde jetzt beten, dann werden wir wieder unser Einladungslied einspielen. Jesus, zu dir kann ich kommen, wie ich bin. Am Anfang des Liedes werden wieder einige Mitarbeiter hier gleich zum Kreuz gehen, auch ich werde zum Kreuz gehen. Und dann lade ich Sie ein. Wenn Sie sagen, ich möchte mich heute für Jesus entscheiden, dann lade ich Sie ein, kommen Sie nach vorne zum Kreuz und bringen Sie das dadurch zum Ausdruck. Bringen Sie dadurch zum Ausdruck, was Sie im Herzen haben. Sagen Sie damit, genauso wie ich jetzt symbolisch zu diesem Kreuz komme, ist ja nur ein Symbol, komme ich in Wirklichkeit zu Jesus Christus, den ich nicht sehe. Und ich möchte, dass er mir die Sünden vergibt, dass er in mein Leben hineinkommt. Ich möchte sein Kind werden. Ich weiß, dass das ungewohnt ist und da muss man immer wieder auch erklären, ja, warum dieses Bekenntnis, warum ermutige ich Sie? Das ist keine Show. Ich ermutige Sie zu einem Bekenntnis, weil es so wichtig ist, dass wir es bekennen. Jesus legt Wert aufs Bekenntnis. Jesus sagt, wer mich vor den Menschen bekennt, will ich auch vor meinem himmlischen Vater bekennen. Wer mich aber vor den Menschen verleugnet, will ich auch vor meinem himmlischen Vater verleugnen. Und ich sage Ihnen auch heute einen Grund, warum ich es Ihnen empfehle. In einer ähnlichen Veranstaltung kommen zwei junge Jugendliche auf mich zu und sagen, Beat, wir haben uns mal für Jesus entschieden, irgendwo in einer Jungschar-Freizeit, aber wir hatten nicht den Mut, mit einem Leiter, mit einer Leiterin zu sprechen. Und das Dumme ist, wir wissen nie genau, ob wir jetzt wirklich mit Jesus unterwegs sind oder nicht. Ich habe sie ermutigt, aber gesagt, mach das klar. wenn ich heute Abend zur Entscheidung einlade, bekennt es, steht dazu und macht diesen Schritt mit jemandem zusammen fest. Dann haben die beiden das gemacht an diesem Abend und seit diesem Augenblick hatten sie diese tiefe Gewissheit, dass Jesus in ihrem Leben ist und dass sie Jesus begegnen können, wenn er wiederkommt. Das wünsche ich ihnen so von Herzen. Und darum ermutige ich sie, kommen Sie. Kommen Sie auch, wenn Sie vielleicht diese Entscheidung schon mal im Herzen getroffen haben, aber es noch nie jemandem gesagt haben. Es lohnt sich, es zu bekennen und es festzumachen. Wenn Sie von jemandem eingeladen sind und die Person sitzt neben Ihnen, Sie sagen, das ist alles so ein bisschen fremd und ich weiß auch nicht so recht, dann stupfen Sie diese Person während des Liedes. Sagen Sie, du, ich würde gerne gehen, aber allein, ich schaffe das einfach, ich habe nicht den Mut. Aber du hast mich eingeladen, könntest du mich begleiten? Und die Person wird gerne mit Ihnen nach vorne kommen. Wenn Sie nach vorne kommen, nach dem Lied, werden wir in den Seelsorgerraum gehen. Ich werde Ihnen dort noch etwas sagen. Wir helfen Ihnen zu einem wirklich guten Gespräch. Und ich verspreche Ihnen, wir werden keine unangenehmen Fragen stellen. Sondern wir möchten Ihre Fragen beantworten, Ihnen noch einmal anhand der Bibel erklären, wie man sich für Jesus entscheidet. Und dann, wenn Sie das möchten, würden wir gerne mit Ihnen zusammen beten und Sie können einfach diesen Schritt zu Jesus tun. Wir möchten noch eine kleine Schrift mitgeben mit wertvollen Ratschlägen für das Leben mit Jesus. Lassen Sie sich von Jesus einladen. Bevor ich jetzt aber abschließe, jeden Abend möchte ich noch ein Wort an diejenigen richten, die sich schon einmal für Jesus entschieden haben. Ich begegne immer wieder Menschen, die haben sich für Jesus entschieden, aber sie freuen sich nicht auf die Wiederkunft Jesu. Das ist eigentlich eigenartig, oder? Als meine Kinder noch klein waren und ich war unterwegs, dann haben die Kinder sich natürlich gefreut, wenn ich wieder nach Hause gekommen bin. Stellen Sie sich vor, die hätten sich nicht auf den Papa gefreut. Das wäre komisch. Aber so gibt es manche Christen, die freuen sich nicht auf die Wiederkunft Jesu. Nun, da gibt es verschiedene Gründe, warum das so ist, aber einen Grund möchte ich nennen. Ich denke, das ist oft der Hauptgrund. Es könnte sein, dass irgendetwas in Ihrer Beziehung zu Jesus im Argen ist. Vielleicht tolerieren Sie eine Sünde und Sie wissen es genau, es ist falsch. Aber Sie tolerieren es einfach. Vielleicht haben Sie auch die erste Liebe zu Jesus verloren. Jesus sagt, ich habe etwas gegen dich, dass du die erste Liebe verlassen hast. Vielleicht sind sie lau und sie spüren das auch. Und sie kennen natürlich Bibelstellen, wo Jesus sagt, wenn du wenigstens heiß oder kalt wärst. Aber du bist lau und dann sagt er nichts Angenehmes. Und sie wissen das genau. Und sie wissen genau, Jesus ist in ihrem Leben an zweiter, dritter und vierter Stelle. Und wissen Sie, so kann man auch schon Christ sein. Man kann natürlich die Bibel lesen, man kann natürlich beten, man kann in eine Kirche oder Freikirche gehen, das hält man alles aus. Aber so dieser Gedanke, Jesus kommt wieder und ich stehe ihm von Angesicht zu Angesicht gegenüber, der ist dann unheimlich. Ich möchte Sie ermutigen, wenn das so ist, lassen Sie es doch nicht anstehen. Jesus will mit Ihnen eine Liebesbeziehung eingehen und das geht ja nur, wenn Sie ihm Ihr Herz ganz schenken. Nur so ist es möglich. Und wenn das nicht der Fall ist bei Ihnen, machen Sie heute einen neuen Anfang mit Jesus, eine Erneuerung. Kommen Sie zu ihm und sagen, Herr Jesus, es tut mir leid, dass ich dich an den Rand in meinem Leben gedrängt habe. Ich möchte noch einmal ganz neu beginnen. Ich möchte bitten, dass du mir vergibst, in mein Leben hineinkommst. Und ich möchte dich einfach bitten, Herr Jesus, dass du in die Mitte meines Lebens kommst und mein Leben wieder neu in deine Hände nimmst. Und wenn das Ihr Wunsch ist, kommen Sie auch, schließen sich an. Wir reden gerne mit Ihnen und beten mit Ihnen. Jung und alt, Sie sind alle herzlich eingeladen. Bevor wir jetzt das Lied hören, möchte ich noch für Sie beten und ich bitte Sie, dass Sie sich dazu erheben. Und dann auch während des Liedes bitte, wie jeden Abend, wenn es möglich ist, auch stehen bleiben. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du schon einmal auf dieser Welt gewesen bist. Danke, dass du damals für unsere Schuld und Sünde am Kreuz gestorben bist, dass du auferstanden bist, dass du lebst und dass wir darum bei dir Vergebung und neues Leben bekommen können, dass wir mit dir in eine lebendige Beziehung treten können. Und ich danke dir, Herr Jesus, dass du wiederkommen wirst und dass du diesem Chaos ein Ende setzen wirst. Und dass du eine wunderbare Sache machen wirst. Ich danke dir so sehr, dass wir in dieser Perspektive leben können und nicht in der Perspektive, dass alles irgendwie am Ende mal im Chaos versinkt. Danke vielmal, dass du wirklich wiederkommst. Herr, jetzt in dieser Zeit geht es ja darum, dass wir wirklich klare Sache mit dir machen. Und ich bitte dich jetzt für alle diejenigen in unserer Mitte, die du kennst, die du liebst. aber noch keine klare Entscheidung für dich getroffen haben, gib ihnen Mut, es heute Abend zu tun. Auch diejenigen, die vielleicht dich nicht an erster Stelle im Leben haben, gib ihnen wirklich Mut zu einer ganz und neuen Hingabe an dich. Auch heute bitte ich dich, dass du jetzt weiter redest zu den Herzen, dass du die Menschen berührst, dass du Mut schenkst. Und ich weiß, du bist jetzt hier und du wartest, dass Menschen kommen. Hab ganz, ganz herzlichen Dank. Amen.